Deutschlandfunk. Das Feature.
Het is 1 uur. Dit is het journaal met Hanne de Kouteren.
Gisterochtend 9:30. Een orthodox-Joodse man loopt samen met zijn zoon door de Isabellalei in Antwerpen.
Gestern 9:30. Ein orthodoxer Jude läuft mit seinem Sohn auf der Isabellalei in Antwerpen. Plötzlich müssen sie zur Seite springen. Ein schwarzes Auto kommt direkt auf sie zu.
Ja, kort na het incident is er een van onze patrouilles geweest die een voertuig opgemerkt had.
Kurz danach fiel einer unserer Streifen ein Fahrzeug auf, das sich rücksichtslos im Verkehr verhielt. Wir haben das Fahrzeug und den Fahrer aufspüren können. Wir haben ihn aus Revier zum Ausnüchtern mitgenommen. Er war betrunken.
Het incident gebeurde in een Joodse wijk die vol bewakingscamera's hangt.
Der Zwischenfall ereignete sich in einem jüdischen Viertel, in dem es viele Überwachungskameras gibt. Die Menschen hier sind besorgt und glauben, dass die Tat antisemitisch motiviert war. Der Fahrer erklärte gestern Abend, dass er die Juden nicht anfahren wollte. Er ist auf freien Fuß gesetzt worden.
Wer hat Angst vor dem Mann mit dem Bart? Das schwierige Verhältnis von Juden und Muslimen in Europa. Ein Feature von Daniel Silbrecher.
Wir beginnen unsere Erkundungen über das Verhältnis zwischen den beiden wichtigsten religiösen Minderheiten in Europa mitten im jüdischen Viertel von Antwerpen, in der Pelikanstraße. Hier wohnt die sichtbarste jüdische Gruppe des Kontinents, 20.000 orthodoxe und ultraorthodoxe Juden. Hier tragen orthodoxe Männer Bärte, Käppchen oder schwarze Hüte, die ultraorthodoxen Juden Schläfenlocken und Kittel und an den Samstagen und Feiertagen Pelzhut und Kaftan. Auch die Frauen sind deutlich als jüdisch zu erkennen. Ihre Röcke reichen bis unters Knie, Arme und Hals sind unter der Kleidung verborgen und auf dem Kopf tragen sie einen Hut, eine Perücke, ein Kopftuch oder beides. Die Kopftücher sind von denen, die Muslime tragen, nicht zu unterscheiden. Sie kommen aus China. Hier hat offenbar keiner Angst, als Jude erkannt zu werden. Wir werden auch Amsterdam und Köln besuchen, wo die Ängste und Sorgen bei beiden Gruppen sehr deutlich spürbar sind und Juden zum Beispiel vermeiden, in der Öffentlichkeit als Juden erkennbar zu sein. Was ist hier anders als bei anderen jüdischen Gemeinschaften in Europa?
In het centrum van Antwerpen moet ik zeggen dat de Joodse gemeenschap zich toch vrij op zijn gemak voelt.
Im Zentrum von Antwerpen fühlen Juden sich sicher. Es ist ein kleines Viertel. Vom Hauptbahnhof zum Albertpark läuft man in 20 Minuten.
Prins Albertpark, dat is 20 minuten lopen.
Michel Freilich, Chefredakteur des jüdischen Monatsblatts Joods aktuell.
Auf engstem Raum zusammenwohnen bedeutet auch, dass man sich gegenseitig im Auge behält und helfen kann. Hinzu kommt die zusätzliche Überwachung durch die Polizei und den jüdischen Bewachungsdienst. Auch die Armee bewacht unsere Straßen. Der Antwerpener Bürgermeister hat bei der Regierung extra Mittel für die jüdische Gemeinschaft beantragt. Darum steht in Belgien die Armee jetzt an den Flughäfen, vor Atomkraftwerken, vor Botschaften und vor jüdischen Schulen.
Michel Freilich ist traditioneller Jude. Er trägt Käppchen und hat einen kurz gestutzten Bart. Einen Tag, nachdem ein Autofahrer angeblich versucht hat, einen jüdischen Vater und seinen Sohn zu überfahren, ist Michel Freilich vor die Nachrichtenkameras getreten und hat scharfe Kritik geübt an der Version der Polizei. Es war bekannt geworden, dass der Fahrer Moslem ist, ein Einwanderer aus Marokko.
Wir haben uns Fragen gestellt. Er ist erst 3 Stunden später festgenommen worden. Er hatte also Zeit, sich zu Hause zu betrinken, um dann sagen zu können, schau, ich war betrunken. Ich finde es auch verdächtig, dass er sich sonst im Verkehr korrekt verhalten hat, zum Beispiel bei roten Ampeln, und dass er erst die Kontrolle verliert, als er ein paar Juden sieht. Das könnte man selektive Betrunkenheit nennen. Also meiner Ansicht nach geht es hier klar um Antisemitismus.
Die Behauptung, dass es sich um ein versuchtes antisemitisches Attentat gehandelt habe, löste heftige Reaktionen aus. In der jüdischen Gemeinschaft wurde der Zwischenfall als fehlgeschlagener Racheakt interpretiert, als Reaktion auf den Prozess gegen Salah Abdeslam, den einzig überlebenden Attentäter von Paris. Abdeslam musste sich vom 5. Februar 2018 an, also 2 Tage nach dem vermeintlichen Anschlag, vor einem Richter in Brüssel verantworten, wegen einer Schießerei mit der Polizei bei seiner Festnahme im März 2016. Ein Boulevardblatt kam heraus mit der Schlagzeile »Hasschauffeur von Antwerpen«. Auch Muslime reagierten auf die Verdächtigungen. Muslime seien wieder einmal automatisch als Terroristen beschuldigt worden, hieß es im Internet, beim wichtigsten Online-Dienst der Muslime in Belgien. Blogger warfen Juden vor, dass sie sich selbst gern zum Opfer von Diskriminierung stilisierten, während die wirklichen Opfer Muslime seien, sowohl in Belgien wie im Nahen Osten. Alle warteten auf ein Wort der Staatsanwaltschaft. Die entschied 2 Wochen später, den Fall nicht weiter zu untersuchen. Es habe keinerlei Hinweise auf einen politischen Hintergrund gegeben.
Das Problem, das wir vaak sehen in Europa, ist, dass, wenn etwas gebeurt, ein Anschlag wird ausgeführt.
Wenn in Europa etwas geschieht, sehen wir oft, dass die Polizei und die Politik sehr zurückhaltend sind.
Um zu sagen,
dass
es Antisemitismus geht. Man sucht erst aus, ja.
Bevor sie etwas als antisemitisch bezeichnen, wird erst die Frage gestellt, können wir es anders klassifizieren?
Dann moet je ook verder durven de vraag stellen.
Ich sage, wenn der Täter Moslem ist, müssen wir auch die Frage nach Antisemitismus stellen dürfen. Denn Antisemitismus existiert und kommt seit 20, 30 Jahren aus einer anderen Ecke.
Zwischen den etwa 700.000 Muslimen und den rund 40.000 Juden in Belgien wachsen seit circa 20 Jahren die Spannungen. Muslime fühlen sich mit Palästinensern verbunden und Juden mit dem Staat Israel. Spannungen kommen nicht allein in Angst und großem gegenseitigen Misstrauen zum Ausdruck, sondern auch in kleineren und größeren Zwischenfällen. So wurden Anfang des Jahres jüdische Wohnungen und Geschäfte in Antwerpen beschädigt und frommen Männern die Hüte vom Kopf geschlagen. Was tun diese 2 Minderheitsgruppen in Belgien eigentlich, um die Spannungen zu verringern?
Es gibt einige christlich-jüdische Organisationen, aber was Muslime angeht, leben wir nebeneinander, nicht miteinander. Es gibt keine Initiativen für die Jugend, nichts auf kulturellem Gebiet und nichts beim Sport. Gerade hier wäre es so leicht, Brücken zu bauen und die Juden und Muslime zusammenzubringen.
Die jüdische Gemeinschaft ist frei geschlossen. Und die Muslimgemeinschaft ist nicht organisiert.
Die jüdische Gemeinschaft ist ziemlich abgeschlossen und die muslimische Gemeinschaft ist nicht organisiert. Aber selbst wenn sie organisiert wäre, würde sie doch auf eine geschlossene und argwöhnische jüdische Gemeinschaft stoßen.
Die Muslime in Belgien sind sehr wohl organisiert. Ähnlich wie das Konsistorium, die Interessenvertretung der jüdischen Organisationen, nimmt die sogenannte Exekutive der Muslime in Belgien alle rechtlichen Funktionen gegenüber staatlichen Stellen wahr. Die Zulassung von Moscheen, die Akkreditierung von Lehrern für islamischen Religionsunterricht und die Beratung von Regierung und Parlament bei der Gesetzgebung. Wir sind unterwegs, um Mohamed Ashaibi, den Vizepräsidenten der Exekutive der Muslime in Belgien, zu treffen. Er wohnt und arbeitet in Lokeren, einer kleinen Industriestadt etwa 40 Kilometer südlich von Antwerpen. Lokeren hat mit 20% einen der höchsten Ausländeranteile belgischer Städte.
Ich möchte Sie mit dem islamischen Gruß Friede sei mit euch begrüßen, weil der Frieden überall in der Welt unter Druck steht, auch direkt in unserer Straße und unserem Viertel. Deshalb müssen wir selbst Frieden stiften, täglich.
Mohamed Ashaibi ist als Kind aus Marokko nach Belgien gekommen und trägt weder Bart noch Kopfbedeckung. Ich frage ihn nach dem Vorfall von Anfang Februar. Was kann die Dachorganisation gegen Hass und politisch motivierte Aggression tun? Wenig, meint Ashaibi. Als er in Marokko aufwuchs, habe es keinen Hass gegen Juden gegeben. Heute werden Vorurteile vor allem zu Hause und in der Familie gepredigt und weitergegeben. Die 300 Moscheen Belgiens, für die er innerhalb der Dachorganisation zuständig ist, seien nicht der Umschlagplatz. Trotzdem werden die Imame von der Muslim-Exekutive angehalten, gegen Hass zu predigen.
Vanuit de moslim-executieve, voor alle duidelijkheid, van het moment dat er iets gebeurt...
Om het ganz deutlich te maken. Sobald etwas passiert, komt die moslim-executieve met een politische stellungnahme en verurteilt solche dingen. Sie wissen, dass wir uns in den letzten Jahren mit abscheulichen Anschlägen auseinandersetzen mussten. In Paris, in Brüssel und so weiter.
Noem maar op, sehr abscheulich. Wir wissen auch nicht altijd, von waar dat die Haat kommt.
Wir wissen auch nicht immer, wo dieser Hass herkommt. Und wir können die Anschläge auch nicht immer richtig einordnen. Wir geben Richtlinien an die Imame und die Moscheen. Aber ich denke, dass es, wie ich schon gesagt habe, an der Erziehung liegt, an einem beschränkten Weltbild, wenn jemand einen Bürger in Antwerpen mit den Geschehnissen in Palästina verwechselt. Der Mann mit dem Kind kann nichts dafür, dass es zwischen Israel und Palästina Probleme gibt.
Daar kan die man met dat kind niet aan doen dat er in tussen Israël en Palestina een probleem is.
Ashaibi ist innerhalb der Dachorganisation für Moscheen und Religionsunterricht zuständig. Für einen Bereich, der politisch sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert, gerade im Teilstaat Flandern, wo eine nationalistische Regierung an der Macht ist. Während die verfassungsmäßigen Freiheiten von Kirche und Synagoge in diesem Teil Europas bereits vor mehr als 200 Jahren festgeschrieben wurden, muss der Islam, der erst seit 1976 als Religion vom Staat anerkannt ist, sich in einem viel weniger günstigen politischen Klima behaupten.
In Belgien haben wir ungefähr ein 300-tal Moscheen. Davon sind wir vandaag 90 erkannt.
Von den 300 Moscheen in Belgien sind bisher nur 90 anerkannt. Wir haben also noch einen weiten Weg vor uns. Bei der Anerkennung verlangt der Staat, dass die Moschee sich zur demokratischen Grundordnung bekennt und dass kein Hass gepredigt wird. Ich finde das selbstverständlich. Politik hat in der Moschee keinen Platz.
Und Politik, für alle Deutlichkeit, muss buiten der Moschee gebeuren.
In Belgien herrsche sehr viel Misstrauen gegenüber Muslimen, meint Ashaibi diplomatisch. Er beschreibt damit eine wahre Epidemie der Islamophobie, die Europa gerade heimsucht. Überall schüren fremdenfeindliche Parteien die Angst vor dem Ungewohnten, dem Anderen. Auch Juden als die traditionelle religiöse Minderheit in Europa hätten darunter zu leiden. Während die islamfeindliche Stimmung bei einer kleinen Gruppe von Juden Zustimmung findet, hat die abnehmende Toleranz in der Mehrheitsgesellschaft Juden und Muslime einander auch näher gebracht. Das flämische Parlament hat sich gerade für ein Verbot des traditionell ohne Betäubung ausgeführten rituellen Schlachtens ausgesprochen. Ab Januar 2019 ist das rituelle Schlachten gesetzlich neu geregelt. Kleine Tiere müssen dann vor dem rituellen Schlachten betäubt werden. Bei größeren Tieren ist das unbetäubte Schlachten vorläufig noch zulässig, solange die Technik für eine sichere Betäubung noch nicht ausgereift ist.
Dus we hebben heel veel gemeenschappelijke zaken. En trouwens, naar aanleiding van het verbod op ritueel slachten.
Es gibt viel Gemeinsames. Als Folge des Schlachtverbots haben wir jetzt gute Kontakte zu Rabbiner Kornfeld, der sich bei der jüdischen Gemeinschaft um das rituelle Schlachten kümmert. Ich habe ihn einige Male getroffen und wir haben beschlossen, gemeinsam rechtliche Schritte zu unternehmen.
Een klacht ingediend bij het Grondwettelijk Hof van België.
Juden und Muslime haben beim belgischen Verfassungsgericht gegen das Gesetz Klage eingereicht. Unsere Mitglieder fragen uns ja, wie soll es jetzt weitergehen? Wie wollt ihr die Schlachtung jetzt organisieren?
Dames en heren, welkom in de trein met bestemming Antwerpen Centraal. Deze, de eerste van ons van deze trein zijn Gent, Tampoort, Lokeren, Ens en Graz.
Some people will say Antwerp is an oasis.
Antwerpen ist eine Oase, sagen einige.
I think it's all very much connected to the fact that
die Leute fühlen sich hier sicher genug, um deutlich erkennbar herumzulaufen.
Wir sind wieder in Antwerpen, im Büro der jüdischen Gemeinde, wo wir Rabbiner Ephraim Karlebach treffen. Er ist vor einigen Jahren von Toronto nach Antwerpen übersiedelt. Er gehört den Lubavitcher Chassidim an, einer gemäßigt ultraorthodoxen Sekte, die sich auch Chabad nennt. Karlebach ist stolzer Träger eines besonders buschigen roten Bartes.
At the same time, I would say is there is
Andererseits ist ein gewisses Maß an antijüdischem Sentiment normal geworden, auch in höheren Kreisen. Das war in den Jahrzehnten nach dem Holocaust anders.
You do have, as well as also a lot of immigrants who have come here.
Dann haben wir es auch noch mit den antijüdischen Gefühlen der Einwanderer zu tun. Kürzlich hat jemand hier Mezuzot von den Türpfosten gerissen und Männern den Hut vom Kopf geschlagen. Das kommt auch vor. Darüber machen sich die Leute Sorgen.
Mezuzot sind kleine Kapseln mit einem Gebetstext, die von frommen Juden an die Türpfosten ihrer Wohnungen genagelt werden. Die Wohnungen von orthodoxen Juden sind dadurch auch von außen erkennbar. Rabbiner Karlebach entstammt einer der bekanntesten deutschen Rabbinerfamilien der Vorkriegszeit. Er hat die Enkelin des hiesigen Oberrabbiners geheiratet und ist hier in Antwerpen jetzt die Nummer zwei. Ein Mann mit sehr großem Ansehen. Ich frage Karlebach, ob sich die jüdische Gemeinschaft durch die angekündigten Beschränkungen beim rituellen Schlachten, Shrita im Hebräischen, bedroht fühlt.
The Shrita is, as we all know, something very important to any Jewish life of a Jewish community.
Die koschere Schlachtung ist für jüdisches Leben sehr wichtig. Das allgemeine Anliegen der Tierrechte, des Tierschutzes, das auch vom Judentum bejaht wird, ist ausgerufert und hat sich gegen die koschere Schlachtung gerichtet. Wir haben es jetzt seit einiger Zeit mit einer Bewegung zu tun, die koschere Schlachtung abschaffen will. Die Gemeinde hat zusammen mit dem Konsistorium zuerst versucht, die Gesetzgebung zu stoppen. Als das gescheitert ist, sind wir vor Gericht gezogen.
Die islamfeindliche Stimmung in Belgien hat nicht nur zum Verbot des rituellen Schlachtens beigetragen. Auch die Beschneidung des männlichen Nachwuchses steht unter Druck. Die Ethikkommission des belgischen Gesundheitsministeriums hat 2017 empfohlen, die Kosten für religiös motivierte Beschneidungen nicht länger durch die Krankenversicherungen tragen zu lassen. Die Ministerin will allerdings noch an der Vergütung festhalten, damit Eltern sich weiterhin für eine Beschneidung im Krankenhaus entscheiden und nicht zu medizinisch weniger sicheren Alternativen greifen. Sollte die Empfehlung umgesetzt werden, hätte der Schritt unterschiedliche Folgen für die zwei Gemeinschaften. Bei Juden wird die Beschneidung am 8. Tag ausgeführt, meist zu Hause. Bei Muslimen im Grundschulalter, meist im Krankenhaus. Aber die Diskussion um die Mila, die rituelle Beschneidung, bereitet auch Juden Sorgen.
Mila is something a fundamental.
Die Beschneidung ist grundlegend für unsere Religion. Ein Mensch kann ohne Fleisch auskommen. Wir könnten uns von Kartoffeln und Gurken ernähren. Aber eine jüdische Gemeinschaft könnte in einer Gesellschaft, in der Milah verboten ist, nicht überleben und gedeihen. Ja, wir könnten in einer solchen Gesellschaft überhaupt nicht existieren.
All day long I bid-a-bid-a-bid. If I were a wealthy man.
You are a Jew?
Yes, sir.
Dit is, dat is nog wel even stellen, dit is dus de liberaal-Joodse gemeente Amsterdam.
Een soort
Joodse kerk, zou je kunnen zeggen, gebedshuis.
We zijn in Amsterdam, im Saal der liberalen jüdischen Gemeinde. Hier findet heute, wie fast jeden Montag, ein Treffen zwischen Schülern und Jugendlichen statt. Das Treffen hat mit einer kurzen Filmvorstellung begonnen, mit einem Film, der versucht, alle Klischees über Juden Revue passieren zu lassen. Dann sollen die Schüler alles, was sie über Juden denken, auf ein Stück Papier schreiben, anonym. Ich frage meinen Nebenmann, was er aufschreibt.
Bei Joden ist das erste, was ich denke, meistens der Holocaust. Das klingt so arg.
Ich denke zuerst an den Holocaust. Das klingt schlimm, aber das ist, was mir zuerst einfällt. Dann sehe ich auch die Männer mit den langen Schläfenlocken vor mir, mit den großen Hüten und langen Bärten. Und die Szene bei einer Hochzeit, in der das Glas zertreten werden muss.
Was, wie heeft ooit, dat noem eens woorden waar je aan denkt bij het woord Judisch. Mag, je beledigt niemand, hè? Dus roep alles wat je hoort.
Die Schüler heute kommen von einer Berufsschule für Sport. Etwa die Hälfte sind Muslime.
Kann für Jan? Nein, mach ich besser. Wow,
Scheißjud, Kankerjod ist heute das Schlimmste, was zu hören ist. Aber sehr oft, so erzählen die Veranstalter, stehen noch andere Sätze auf dem Papier. Über Juden, die viel Geld haben, andere betrügen, in Palästina kleine Kinder ermorden. Das Projekt heißt Lerne deine Nachbarn kennen. Es begann damit, dass Schüler einer benachbarten Berufsschule eingeladen wurden.
Ja, ja, auch häufig.
Ja, beim Projekt war ich schon oft mit, seit den Anfängen vor 7 Jahren. Ich glaube, ich habe zu den ersten gehört, die mit Gruppen hierher gekommen sind.
Roland Künst, Sportdozent an der Fachschule. Er begleitet die Schüler heute.
Sie finden es spannend. In unserer Doelgroep van studenten hebben we natuurlijk veel
Sie sind nervös. Unter unseren Studenten gibt es viele Muslime. Und ihre erste Reaktion ist immer, oh nein, in eine jüdische Synagoge? Müssen wir uns dann ein Käppchen aufsetzen? Sie haben dann offenbar Angst, von ihren Freunden verhöhnt zu werden. Unsere Studenten kommen oft aus sozialen Randgruppen. Und das sind meiner Erfahrung nach oft Gruppen, die sich sehr kräftig über Juden auslassen können.
Ja, was doch wel soms wat fel reageren naar Joden.
Nou, het begon ermee dat we een nieuwe synagoge hebben gebouwd in Amsterdam-Zuid, waar we nu zitten. Dat is 7,5 jaar geleden.
Es begann damit, dass wir vor 7,5 Jahren diese neue Synagoge in Amsterdam-Süd gebaut haben. Während des Baus habe ich das ROC besucht, das direkt neben uns lag. Das regionale Ausbildungszentrum für berufliche Bildung mit 2000 Schülern. Das ROC hat viele Schüler mit Migrationshintergrund. Viele Schüler aus der Türkei und Marokko. Während meiner Gespräche mit den Dozenten sah ich diese riesige Synagoge gleich nebenan aus dem Boden wachsen und dachte mir, das geht nicht gut. Denn in der Vergangenheit hatten wir schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Schülern, die Steine auf die alte Synagoge warfen oder uns beschimpften. Ich dachte, wir müssen etwas tun.
Madelon Bino, die Direktorin der liberalen jüdischen Gemeinde Amsterdam. Die Synagoge mit Gemeindezentrum ist ein sehr auffälliger Bau. Ebenso auffällig sind die Sicherheitsvorkehrungen, die Zäune, Kameras und der permanente Polizeiposten vor dem Eingang. Die meisten Sicherheitsmaßnahmen wurden allerdings erst 2014 getroffen, nachdem ein aus Marokko stammender Franzose mit einem Schnellfeuergewehr in das jüdische Museum in Brüssel eingedrungen war und 4 Besucher erschossen hatte. 2010, im Jahr, in dem die neue Synagoge eröffnet wurde, gingen die Sorgen noch in eine andere Richtung. Ungestüme Jugendliche, Vandalismus und Schmierereien.
Die alte Synagoge stand ein paar hundert Meter weiter weg.
Ja, Dinge von Ruth Jode of Hitler hat ja an das Gas müssen legen.
Die Schüler kamen da vorbei und riefen manchmal Scheiß Juden oder Hitler hätte euch vergasen müssen. Manchmal wurden auch Steine gegen die Synagoge geworfen. Es war harmlos, aber unangenehm.
Für den Neubau der Synagoge musste ausgerechnet die Turnhalle der Berufsschule abgerissen werden. Die wichtigste Studienrichtung des Zentrums war das Fach Sport. Im Lehrerkollegium war deshalb die Motivation, sich des Problems anzunehmen, nicht sehr groß, erzählt mir der Sportlehrer Roland Künst. Madelon Bino erinnert sich auch an andere Probleme mit den Dozenten.
Ja, sie fanden es verfehlend, aber das Problem ist, dass sie nicht wussten, was sie mussten tun.
Sie fanden es peinlich. Das Problem war, dass sie keine Antworten hatten. Das ist immer noch so. Sie wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Sie haben bei bestimmten Themen Angst vor Konflikten mit ihren Schülern. Sie wollen die Probleme lieber negieren und vor allem nicht darüber sprechen. Vielleicht lösen sie sich dann von selbst.
Schon 2002 waren niederländische Geschichtslehrer mit einer Warnung an die Öffentlichkeit getreten. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen in Israel während der zweiten Intifada machten es zunehmend schwieriger, Themen wie Holocaust und Antisemitismus mit muslimischen Schülern zu besprechen. Muslimische Schüler solidarisierten sich mit Palästinensern und empfänden nicht Juden, sondern sich selbst als Opfer von Diskriminierung und Verfolgung. Umfragen unter Lehrern zeigten in den darauffolgenden Jahren, dass der Unterricht über diese Themen in der Tat vermieden wurde. Einer offenen Auseinandersetzung über die Probleme in Israel und die Spannungen zwischen Juden und Muslimen gingen aber auch Juden aus dem Weg.
Die jüdische Gemeinschaft ist sehr verdeelt. Es sind ein heleboel Juden, die sind nicht von diesen Projekten.
Die jüdische Gemeinschaft ist gespalten. Viele halten diese Art Projekte für sinnlos. Sie wollen lieber die Bewachung verschärfen. Vor allem die ältere Generation hält wenig davon. Die haben Angst und wollen lieber hinter dicken Mauern sitzen. Sie denken, es gibt immer mehr Muslime und das ist schlecht für die Niederlande. Sie stehen dieser Art von Projekten sehr negativ gegenüber. Das ist die Generation, die den Krieg noch mitgemacht hat. Aber unserer Meinung nach hat es keinen Sinn, sich hinter Mauern zurückzuziehen. Wir leben in Amsterdam, in den Niederlanden. Das ist ein fantastisches Land, in dem wir auch weiterhin zusammenleben müssen.
Anstatt dickerer Mauern oder einer neuartigen Anti-Graffiti-Beschichtung, wie jemand für den Neubau der Synagoge vorschlug, entstand das Projekt »Lerne deinen Nachbarn kennen«. Zuerst wurden alle Schüler der Berufsschule eingeladen, sich mit Jugendlichen der jüdischen Gemeinde zu treffen. Dann kamen die Schüler anderer Schulen. Inzwischen haben 15.000 Amsterdamer Schüler am Projekt teilgenommen. Das Projekt erhielt viele Preise. 2017 hat das Bildungsministerium 100.000 Euro zur Verfügung gestellt, um das Projekt auf das ganze Land auszuweiten. Organisiert von den insgesamt 10 liberal-jüdischen Gemeinden der Niederlande. Die liberale jüdische Gemeinschaft umfasst allerdings nur die Hälfte der etwa 8.000 niederländischen Juden. Die andere Hälfte gehört orthodoxen Gemeinden an. Hier sind kaum Zeichen für Dialogbereitschaft erkennbar. Denn Dialog mit Muslimen bedeutet auch, sich auf ein Gespräch über Recht und Unrecht in Israel und Palästina einzulassen. Ein Gespräch, das in den letzten Jahren nicht gerade leichter geworden ist.
Ich finde es immer noch unkompliziert, Jude in den Niederlanden zu sein. Sorgen mache ich mir allerdings, dass du nicht mehr mit einem Käppchen durch Amsterdam laufen kannst. Das hat es noch nie gegeben. Ich finde, dass Juden das können müssen, genau wie Muslime ein Kopftuch oder Ähnliches tragen können. Das finde ich auch okay.
Kijk, in het begin droeg ik geen hoofddoek. En ik ben opgegroeid met moderne.
Anfangs habe ich kein Kopftuch getragen. Ich bin modern aufgewachsen mit kurzem Rock und so weiter.
Ze waren zo open. Ze zeggen nee, dat is jouw leven. Je mag doen wat je moet doen.
Meine Eltern waren sehr offen. Es ist dein Leben. Tu was du für richtig hältst, haben sie gesagt.
Die Sportlehrerin Amina Lasri. Wir haben uns in der Al-Kabir-Moschee in Amsterdam verabredet. Die Moschee steht in der Innenstadt, direkt an der Amstel. Al-Kabir ist eine der liberalsten Moscheen der Niederlande. Während die Männer im großen Saal auf den Beginn des Nachmittagsgebets warten, wartet Amina Lasri auf ihre Frauengruppe.
Als ich in die Niederlande kam, war alles einfach. Ich fand es einfach, denn auch in Casablanca gab es verschiedene Kulturen. Viele Nachbarn meiner Tante waren Juden. Sie aßen zusammen. Es gab keine Unterschiede. Außer, dass sie verschiedenen Religionen angehörten. Aber das war schon alles.
Gleich zu Anfang kommen Amina und ich auf das Thema zu sprechen, das an diesem Sonntag das ganze Land beschäftigt. Ein neuer Werbefilm der PFF, der Partei der Freiheit von Geert Wilders, mit dem Titel »Der Islam ist«. Der Film zeigt, unterlegt von dramatischer Musik, 30 simple Sätze, in blutroten Buchstaben auf weißem Hintergrund. Der Islam ist Gewalt. Der Islam ist Unterdrückung. Der Islam ist Christenhass. Der Islam ist Judenhass. Der Islam ist Terror. Amina ist aufgebracht. Sie habe gestern fassungslos vor dem Fernsehschirm gesessen und sich gefragt, wie soll ich das meinen Kindern erklären? Amina hat 2 Söhne, 11 und 16 Jahre alt.
Mein ersten 3 Jahre hier, toen ich geen Kinder hatte, hatte ich nicht sehr viel besorgt.
In den ersten 3 Jahren meines Lebens hier habe ich mir keine Sorgen gemacht. Dann kamen die Kinder. Die Situation ist für sie sehr schwierig. Wie soll ich sie vorbereiten? Wie mache ich sie stark genug, damit sie diese Dinge aushalten können?
Wie erziehe ich meine Kinder dazu, mit Hass umzugehen? Das ist auch eine Frage, die sich jüdische Eltern stellen müssen. Für beide Gruppen wurde das Problem etwa zur gleichen Zeit aktuell, 2001. Der Anschlag auf das World Trade Center weckte Misstrauen gegenüber Muslimen und leistete jenen Kräften Vorschub, die die These von der Unvereinbarkeit des Islam mit den Werten des christlich geprägten Abendlandes vertraten. Aber auch die Juden in Europa fühlten sich zum Sündenbock eines fernen Geschehens gemacht.
Viele Muslime solidarisierten sich während der zweiten Intifada mit den Palästinensern und begannen, ihre jüdischen Nachbarn in Europa als Repräsentanten des israelischen Staates zu sehen. Amin al-Asri denkt, wie Muhammad Ashaibi, der stellvertretende Vorsitzende der Muslime in Belgien, dass die Zunahme von Hass und Vorurteilen vor allem dem Versagen von Elternhaus und Schule zuzuschreiben ist.
Darum die Zusammenwirkung mit allerlei Gemeinschaften.
Deshalb ist die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gruppen gerade jetzt so wichtig und dringend. Was in Palästina geschieht, in Syrien und anderswo in der Welt, hat einen negativen Einfluss. Gegen Wut, sage ich immer, hilft nur Erziehung. Erziehe dein Kind nicht extrem in die eine oder andere Richtung, sondern dass sie normal reagieren können. Viele haben auch Probleme damit, mit Kindern von anderen Gemeinschaften umzugehen und zu leben. Die Basis dafür musst du zu Hause lernen.
Amin al-Asri hat Madelon Bino, die Leiterin der liberalen jüdischen Gemeinde, zum ersten Mal beim Projekt Lerne deinen Nachbarn kennen getroffen. Seitdem haben die beiden beschlossen, auch auf anderen Gebieten zusammenzuarbeiten. Jüdische und muslimische Kinder gehen in den Niederlanden sonntags zum Religionsunterricht. Die einen in die Synagoge, die anderen in die Moschee. Jetzt treffen sich die Religionsklassen regelmäßig zum Kennenlernen und gemeinsamen Spiel. Amina und Madelon haben auch eine jüdisch-muslimische Frauengruppe gegründet, wohlwissend, dass viele Vorentscheidungen für das Sozialverhalten im Elternhaus fallen.
Juden und die jüdische Gemeinschaft sind ziemlich verschlossen. Seit 2001 habe ich praktisch keine Juden kennengelernt. Deshalb bin ich froh mit dem Kochkurs, den wir hier gerade abgehalten haben. Ich habe 10 Frauen mitgenommen. Wir haben zusammen gekocht und gelacht. Wir organisieren jedes Mal etwas Neues. Eine Wanderung, einen Besuch beim jüdischen Museum, einfach um etwas zusammen zu machen.
Also ich glaube, dass eine Ebene, auf der man sich ohne Konflikte trifft, es liegt auf der kulinarischen Ebene. Sobald man aufs Essen kommt, kann man gut miteinander kommunizieren. Und dann fängt es an, eine Frage des Fingerspitzengefühls zu sein, was man dem anderen zumutet zu hören. Aber das gilt gegenseitig, nehme ich wohl an.
Der Autor und Journalist Peter Finkelgrün. Wir sind in Köln angekommen, der letzten Station unserer Erkundungsreise. Peter Finkelgrün wurde als Kind deutsch-jüdischer Flüchtlinge während des Zweiten Weltkriegs in Shanghai geboren, kam dann über Prag nach Israel, wo er im Tel Aviver Vorort Jaffa eine der wenigen gemischten Schulen des Landes besuchte, bevor er sich 1959 in Köln niederließ. Später lebte er wieder eine Zeit lang in Israel als Vertreter der FDP-nahen Naumann-Stiftung. Ich habe Finkelgrün gebeten, sich mit mir die israelische Fernsehdokumentation Unter falschem Namen anzuschauen. Die Serie hat den stillen Dschihad zum Thema, die angebliche Unterwanderung Europas durch Muslime. Eine Episode spielt in Berlin, wo der israelisch-jüdische Autor der Serie, als Muslim vermummt, ohne weiteres Aufnahme in einem Auffangzentrum in Tempelhof gefunden haben soll. Der Autor wertet dies als Zeichen der fortgeschrittenen Islamisierung Deutschlands. Die Serie wolle Angst machen, schrieb die israelische Tageszeitung Haaretz, und den Eindruck erwecken, dass Israel die letzte Rettungsinsel für Juden mitten im Weltmeer verrückter Dschihadisten wäre. Hat das Schüren von Ängsten in Israel, aber auch durch extremistische Parteien in Europa, Folgen in Deutschland? Frage ich Finkelgrün. Gibt es jetzt mehr Angst unter Juden in Köln?
Sie ist wohl da, sie ist bei Gemeindemitgliedern, die aus Osteuropa kommen, besonders aus Russland, viel stärker als bei den anderen. Das kann man registrieren. Aber ansonsten geht das beinahe unter in der generellen Sicherheitsmanie, das heißt in der Angst und in den Vorkehrungen vor Anschlägen. Die sind so massiv da, dass es sozusagen die antimuslimische Haltung beinahe übertönt. Die wird dann als solche gar nicht mehr sichtbar, weil Da sind ja die Schutzleute, die aufpassen an den Türen und an den Toren.
Dass Juden in Europa Angst vor Anschlägen haben, ist nur zu begreiflich. Experten haben von Anfang an allerdings auf das Paradox hingewiesen, dass verschärfte Sicherheitsmaßnahmen und das erhöhte Bewusstsein für Gefahren auch zu einem erhöhten Gefühl der Unsicherheit und mehr Angst vor Gewalttaten führen.
Nur ist Köln vielleicht keine Stadt, die sehr typisch wäre für das Aufkommen derartiger Ereignisse. Also man hört kaum wenig derartige Nachrichten und es gibt auch keine Ereignisse. Das ist eher in Berlin vor allem und dann ein paar anderen Städten. Man merkt natürlich, wenn irgendeine Gewalttat passiert, in die ein vorzugsweise Nordafrikaner, aber öfter auch mal ein Syrer verwickelt ist, dann spürt man so ein Aufwallen von, ja, guck mal, das ist unsere Unsicherheit, das sind die Ängste, die wir haben. Aber da muss man schon wissen, wo man hinhört.
In der letzten Zeit wird in der Öffentlichkeit viel über Antisemitismus unter Muslimen gesprochen und über die Zunahme von Antisemitismus allgemein. Wie nimmt Finkelgrün die Diskussion wahr?
Ohne ironisch sein zu wollen, könnte ich sagen, sie fangen an, anzuerkennen, was es die ganze Zeit gegeben hat. Sonst haben sie bestritten, dass es Antisemitismus gibt. Und jetzt sagen sie, ja, es gibt ihn, aber er ist nicht bei uns, sondern er kommt von denen. Nur so einfach ist es nicht. Ich glaube, selbst wenn man die Statistiken des Landeskriminalamtes kennt, dann weiß man, dass noch immer die Mehrzahl der antijüdischen Angriffe auf Synagogen und so weiter von deutschen und nicht von muslimischen Einwohnern vollzogen werden.
Die heutigen Beziehungen zwischen Juden und Muslimen sind vom immer noch ungelösten Nahostkonflikt vergiftet und von einem starken gegenseitigen Misstrauen, das auch noch von politischen Parteien in Europa und im Nahen Osten genährt wird. Finkelgrün erinnert sich allerdings auch an bessere Zeiten.
Eigentlich hatte ich sie hauptsächlich in Israel selber natürlich. Das fing an schon als Jugendlicher in der Schule, war ich mit arabischen Jugendlichen gleichzeitig in der Schule. Später dann, als ich beruflich nach Israel kam, habe ich Projekte errichtet und entwickelt, die auf Kooperation zwischen jüdischen Israelis und palästinensischen Arabern in Israel ausgerichtet waren, aber auch in den besetzten Gebieten. Es gab fantastische Kooperationen im Kulturbereich. Es war ein goldenes Jahrzehnt, in dem es ein Optimum an palästinensisch-israelischen Gesprächsmöglichkeiten und Bereitschaften auf allen Ebenen gab. Das ist dann nach den 90er Jahren abrupt weggefallen.
Die israelische Fernsehserie unter falschen Namen habe ich mir auch mit einem anderen Autor und Journalisten angeschaut, mit Hakam Abdelhadi. Abdelhadi, der bis zu seiner Pensionierung bei der Deutschen Welle gearbeitet hat, ist im palästinensischen Jenin geboren. Seine Familie stammt aus Haifa. Er wohnt, ebenso wie Peter Finkelgrün, seit mehr als 50 Jahren in Köln. In der TV-Serie wird stillschweigend davon ausgegangen, dass Muslime von Hause aus antijüdisch eingestellt wären. Empfindet Abdelhadi diese Verallgemeinerungen nicht als Beleidigung?
Natürlich, das ist sehr, sehr einseitig. Also mein Vater hatte jüdische Freunde in Haifa gehabt und als er von Haifa nach Jenin damals umgezogen ist, er hat geweint und die haben auch geweint, das waren Freunde. Die Beziehungen zwischen Palästinensern und Arabern im Allgemeinen und den Juden, die sind ohne Zweifel durch Hass von beiden Seiten übrigens geprägt, wegen der Entstehung des Nahostkonflikts, wegen der Vertreibung der Palästinenser, während des Schicksals von Millionen von Menschen, der Kriege und so weiter, die entstanden sind. Und das ist jetzt wie früher zwischen Deutschland und Frankreich.
Abdelhadi ist, wie er selbst sagt, ein säkularer, moderner Muslim. Wie empfindet er die Veränderungen in den Beziehungen zwischen Juden und Muslimen?
Was wir hier in Europa erleben, ist ja mehr oder weniger eine Reflexion der Ereignisse im Nahen Osten. Zum Beispiel nach der ersten Intifada gab es dann eine Annäherung zwischen Palästinenser und Juden. Und es gab gemeinsame Ausstellungen, gemeinsame Aktivitäten. Das war eine goldene Zeit. Auch hier in Deutschland wurde ja Arafat eingeladen. Der hat ein Visum bekommen von Israel, quasi, dass er nach Deutschland kommen darf. Und dann Früher wurde Arafat immer als Terrorist dargestellt und so weiter. Auch der Spiegel hat das gemacht, viele Magazine. Und dann plötzlich war Arafat, hat man Bilder gesehen in der Zeit und anderen Zeitschriften und Zeitungen, wie er gütig guckt, wie ein Vater und so weiter. Und das natürlich wurde legitimiert durch die Verbesserung der palästinensisch-israelischen Beziehungen. Als sie vergiftet wurden, als die Palästinenser gesehen haben, nach meiner Darstellung, dass Israel will ihnen keine Unabhängigkeit geben, sondern die Gebiete ganz Palästina einverleiben, da gab es natürlich Widerstand erneut. Und es gab die zweite Intifada und das hat sich wiederum reflektiert auf unser Leben hier in Deutschland.
Im Deutschland der 60er Jahre, als Abdelhadi hier erstmals als Journalist arbeitete, kam in Reaktion auf den Holocaust eine ausgesprochen pro-jüdische und pro-israelische Haltung auf, die heute noch das politische Gespräch in der Bundesrepublik bestimmt. Welche Folgen hatte das für ihn?
Ich war oft früher, als ich jünger war, Gast bei Werner Höfer, Frühschoppen. Ich durfte nicht sagen, dass ich Palästinenser bin. Der hat mich als Jordanier, ich hatte offiziell einen jordanischen Pass gehabt, aber ich wollte ja gerade zeigen, dass ich Palästinenser bin und die Partei der Palästinenser ergreife. Das war ja eigentlich, was er auch wollte selber, aber er konnte es nicht offen sagen. Und das war also für mich schon ein echtes Problem. Man hat also meine Herkunft ignoriert, um mich salonfähig zu machen, irgendwie. So war das.
Diese Haltung in der Politik, den Medien und der öffentlichen Meinung, hat sie auch Konsequenzen für das Verhältnis von Muslimen und Juden in Deutschland?
Ja, was mir so auffällt, ist, dass die deutsche Politik, die übertragen ihre eigene Geschichte auf die Palästinenser und auch auf die Muslime im Allgemeinen, dass sie sagen, ihr müsst Israel so ähnlich behandeln, wie wir Israel behandeln. Das ist natürlich unhistorisch. Die arabische Seite hat ganz andere Erfahrungen mit Israel als die deutsche Seite. Die deutsche Seite versucht, ihre Geschichtserlebnisse wie ein Hut auf die Muslime in Europa und in der arabischen Welt zu platzieren. Das geht natürlich nicht.
Heute leben etwa 20 Millionen Muslime in den christlich geprägten Ländern Europas. Der Islam ist die größte religiöse Minderheit des Kontinents und hat damit die Stellung inne, die bis zum Zweiten Weltkrieg vom Judentum eingenommen wurde. Heute wohnen nur noch etwa 2 Millionen Juden in Europa. Viele Verdächtigungen und Anfeindungen, unter denen früher Juden zu leiden hatten, sind heute auch gegen Muslime gerichtet. Trotz dieser Gemeinsamkeiten und trotz einer langen gemeinsamen Geschichte in arabischen Ländern und in Spanien empfinden sich Juden und Muslime heute als Fremde, ja verstehen sich oft als Feinde. Aber die Initiativen in Belgien und den Niederlanden, die sich auf gemeinsame Interessen richten und Spannungen zu vermindern suchen, zeigen, dass beide Gruppen nicht zu Misstrauen, Angst und Hass verurteilt sind.
Wer hat Angst vor dem Mann mit dem Bart? Das schwierige Verhältnis von Juden und Muslimen in Europa. Ein Feature von Daniel Silbrecher. Es sprachen Michael Weber, Wolf Anjol, Sigrid Burgholder, Judith Jakob, Jochen Langner, Marion Meinka und Bruno Winzen. Ton und Technik Eva Pöpplein und Katrin Fidora. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.